The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Denn heute ist Samstag, der 6. Dezember und dies ist die Pioneer Briefing Wochenendausgabe.
Ich bin nach den Diskussionen, die wir in den letzten Tagen geführt haben, nicht nur in der Bundestagsfraktion, sondern auch in der gesamten Koalition, sehr zuversichtlich. Die Arbeit liegt jetzt vor uns und der erste Schritt in die richtige Richtung ist mit dem heutigen Tag gemacht.
Was für eine Woche. Die gute Nachricht, die Regierung ist nicht in die Knie gegangen. Kein Kanzlersturz, keine Neuwahlen, keine Regierungskrise, immerhin das. Die schwierige Nachricht? Damit lebt die Illusion weiter. Die Politik könne ein System retten, das nicht mehr rettbar ist. In der Tagesschau bekam man prompt diese Illusion noch einmal als Nachricht verkauft.
Ja, zumindest hatte der Bundeskanzler eine Kanzlermehrheit bestellt und seine Koalition hat sie geliefert. 3 Stimmen über den Durst. Die Kanzlermehrheit stand beim Rentenpaket. Die SPD freut sich, sagt, wir konnten genau das umsetzen, was wir im Wahlkampf versprochen haben. Die Rente ist vorerst sicher.
Denn die Rente ist eben nicht sicher. Das Verhältnis Beitragszahler zu Rentnern ist nicht ungünstig, sondern ist in der Abteilung geht gar nicht. 1,5 Arbeiter finanzieren einen Rentner. Früher waren es 6. Das kann nicht funktionieren. Die Rentenlast, Gesundheit, Pflege, das kommt ja alles noch dazu, erdrücken die Arbeiter und die Angestellten. Diese Sozialaufschläge sind zu hoch. Die Arbeiter sichern die Rente um den Preis, dass es keine Arbeiter mehr gibt. Aber wenn es keine Arbeiter mehr gibt, dann gibt es auch keine Rente. Diese teuflische Mechanik versucht die Regierung zu ignorieren. Der Sprecher der jungen Gruppe aus der Unionsfraktion hat noch mal einen Anlauf gemacht, gestern im Bundestag.
Der Gesetzentwurf geht, und das will ich ganz sagen, gegen meine fundamentalen Überzeugungen, gegen alles, wofür ich Politik gemacht habe, gegen Generationengerechtigkeit. Und deshalb habe ich mich entschieden, diesem Gesetz nicht zuzustimmen.
Aber Friedrich Merz wollte jetzt nicht mehr zuhören, sondern er wollte seine Kanzlermehrheit. Die Kosten werden dann eben da landen, wo sie nicht hingehören. Und der Schaden wird in der Tagesschau schon in kürzester Zeit genau so klingen.
Bosch, das Unternehmen, hat weitere Sparmaßnahmen angekündigt. Bis 2030 sollen 13.000 Stellen gestrichen werden, vor allem an deutschen Standorten der Kernsparte Mobility.
Fazit, die Regierung hat sich gerettet, aber nicht das Land. Merz, der als Reformkanzler mit klaren Prinzipien die Wahl gewonnen hatte, verrät sich damit selbst. Er hat eigenhändig einen weiteren Sargnagel in seine Reputation eingeschlagen.
Hannah Arendt war von einem unendlichen Zutrauen in die Spezies namens Mensch beseelt und strahlte das auch aus.
Hannah Arendt, eine Frau, die das Denken zur politischen Kraft gemacht hat. Eine, deren Ideen sich in das kollektive Gedächtnis des 20. Jahrhunderts eingetragen haben. Und eine, die, wie der Philosoph Thomas Mayer sagt, Zitat, von einem unendlichen Zutrauen in die Spezies namens Mensch, Zitat Ende, getragen war. Zu ihrem 50. Todestag in dieser Woche erinnern wir uns an eine Denkerin, die noch heute eine große Strahlkraft besitzt. Arendts Werk bleibt eine Betriebsanleitung für die Gegenwart. Ihre Theorien, ihre Klarheit, ihre intellektuelle Unerschrockenheit, all das hält nach in politischen Debatten, in den Feuilletons und auch in den Krisen unserer Zeit. Und genau deshalb prägt uns bei The Pioneer dieser eine Satz von ihr. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Dieser Satz ist eine Aufforderung zum Dialog, zum stetigen Zweifel. Er erinnert uns daran, dass Wahrheit immer ein Gemeinschaftsprojekt ist. Doch wer genau war eigentlich diese Hannah Arendt, diese außergewöhnliche Frau, die mit 14 Jahren schon Kant und Kierkegaard gelesen hat und später die Debatten über Freiheit, Verantwortung und Totalitarismus geprägt hat? Meine Kollegin Pia von Wersebe hat mit dem Philosophen Thomas Mayer über sie gesprochen. Er wirbt dafür, Arendts Lebensweg nicht zu mystifizieren.
Ich will damit sagen, man sollte sich Hannah Arendts Lebensgeschichte vielleicht menschlicher erzählen. Will heißen, das absolut Ungewöhnliche, das man ihr zuschreibt, das ist verständlich, aber kommt oft aus einer sehr späten Phase.
Viele kennen sie aus dem legendären Interview mit Günter Gauss von 1964. Dort formuliert sie, Kette rauchend und mit tiefer Stimme, ihre Gedanken. Oft leicht ironisch, immer präzise, kritisch, vor allem eben auch selbstkritisch. Denn das Denken, also das Nachdenken, das ständige Drehen und Wenden einer Idee mit dem Blick aus allen Perspektiven, das war für sie existenziell.
Männer wollen immer furchtbar gern wirken und ich sehe das gewissermaßen von außen. Ich selber wirke, nein, ich will verstehen.
Die anderen wirklich verstehen, das kommt oft zu kurz in einer Zeit, in der Algorithmen die Lauten belohnen, nicht die Suchenden, in der Komplexität misstrauisch beäugt wird und moralische Schnellurteile häufiger sind als echte Gedankenarbeit. Für Hannah Arendt, die sich selbst als politische Theoretikerin und eben nicht als Philosophin gesehen hat, war Politik kein Spektakel und auch nicht zuerst ein Machtspiel, sondern der Raum, in dem Menschen sich zeigen, denken zeigen, handelnd, verantwortlich. Politisch sein, das war für sie kein Beruf, sondern eine menschliche Grundhaltung. Auch deshalb war der Holocaust für sie der Bruch in der Geschichte der Menschheit, das Ereignis, das nie hätte geschehen dürfen.
Alles andere hätte gut irgendwie noch einmal gut gemacht werden können, wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht werden können muss. Dies nicht. Dies hätte nie geschehen dürfen, wie ich immer sage.
Und doch entwarf sie mitten aus dieser Finsternis eine Theorie des Neuanfangs. Abseits des Holocaust sei das Verzeihen politisch notwendig. Das Verzeihen macht das Vergangene nicht ungeschehen, aber es macht das Zukünftige wieder möglich. Dass Politiker sich immer wieder gegenseitig verzeihen müssen, tja, das sehen wir überall. Koalitionskrach, Rentenstreit, parteiinterne Zerwürfnisse. Auch Jens Spahn, wir erinnern uns, war zu Beginn von Corona im April 2020 durchaus bewusst,
dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Die Perspektive des anderen einnehmen, ernsthaft nachdenken, klug handeln, Hannah Arendt vertraute auf die Fähigkeit des Menschen, über sich selbst hinauszuwachsen. Philosoph Thomas Mayer beschreibt diese Hoffnung so.
Sie war immer optimistisch in dem Sinne, dass es Potenziale im Menschen gibt, die man sozusagen nur theoretisch und praktisch sichtbar machen muss, um die Menschen menschlich sein zu lassen.
Die Welt mag also unübersichtlich sein, aber sie ist gestaltbar. Und wir, tja, wir sind nicht Opfer ihrer Bewegungen, sondern ihrer Autoren. Sie hören das komplette Interview zwischen Pia von Versebe und dem Hannah Arendt-Biografen Professor Thomas Mayer als Podcast. Und zwar morgen auf thepioneer.de. Lesen können Sie es jetzt schon. Den Link zum Artikel finden Sie in den Shownotes. In unserem Literaturpodcast Edle Federn spricht Julie C. in der aktuellen Folge mit Elisa Hoven. Zwei Frauen, zwei Autorinnen, zudem zwei Juristinnen, die sich fragen, was passiert eigentlich, wenn wir nicht mehr wissen, was wahr ist, wenn Fakten verhandelbar werden und Meinung plötzlich für Wahrheit gehalten oder zumindest verkauft wird. Elisa Hoven hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Das Ende der Wahrheit? Fragezeichen. Ein mutiger Text über Fake News, politische Instrumentalisierung und das fragile Fundament unserer Öffentlichkeit.
Aber selbst wenn ich eine klare Position habe, dann habe ich immer so den Grundsatz oder die Grundintuition, die Gegenseite wird schon nicht völlig bescheuert sein. Ja, wenn da eine substanzielle Anzahl von Personen diese Position einnimmt, dann werden die Gründe haben. Und die interessieren mich dann auch. Ne? Und die möchte ich dann auch erfragen und erfahren. Und dieses schnelle, ja, irgendwie weghauen von anderen Meinungen, am besten mit irgendwelchen einfachen Labels, ja, das ist sehr unangenehm.
Scheint sogar ja, also weil du jetzt sagtest, wenn eine Gegenposition von vielen Leuten vertreten wird, dann unterstellst du erstmal, dass da was dran sein muss. Ich glaube, es ist zurzeit eher umgekehrt. Also ich habe oft das Gefühl, es ist eher so, wenn es eine Gegenposition ist und die dann auch noch von bestimmten Leuten vertreten wird, ist das eigentlich schon Beweis dafür, dass die andere Seite den Verstand verloren hat. Also Gegenmeinungen werden ja jetzt so oft gelabelt mit so Attributen wie dumm oder wirklich auch, ja, als wären die Leute nicht normal, als wären die verrückt geworden. Also dieses Gefühl äußern Menschen auch oft. Ich höre das ganz oft, dass jemand sagt so, oh, ich habe das Gefühl, die sind alle verrückt geworden. Ich verstehe gar nicht, wie kann man so eine Meinung haben und so. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem.
Na, ich wollte auch jetzt keine Lanze für die Mehrheitsmeinung brechen. Ne? Ich wollte nur sagen, also wenn es jetzt, es gibt ja tatsächlich auch ganz abseitige Positionen, aber dass, wenn mehrere Menschen, die man jetzt auch nicht für völlig bescheuert hält, eine bestimmte Position haben, dass man dann zumindest mal fragt, okay, warum haben sie die eigentlich? Was steht dahinter? Ne?
Es macht Spaß, Julie C. und Elisa Hoven zuzuhören, ein Feuerwerk kluger Gedanken zu finden auf thepioneer.de und in der Pioneer-App. Manchmal muss man seine Position gegen die bittere Wahrheit auch verteidigen. Dann hat man es nicht so einfach. So wie Tim Klüssendorf, der Generalsekretär der SPD, sich jetzt den Argumenten von Christian Miele stellen musste. Christian Miele war lange Vorstand des Deutschen Startup-Verbandes und ist aktuell Partner beim Venture Capital Fonds Headline. Die beiden haben sich bei uns im Studio auf dem Medienschiff The Pioneer 2 getroffen und geleitet von unserem Ressortleiter Debatte Nils Heisterhagen ein Pro- und Kontra-Gespräch geliefert mit Blick auf die aktuelle Wirtschaftspolitik. Es geht darin natürlich um die harten, auch um die unbequemen ökonomischen Fakten, aber auch um die Stimmungslage im Lande. Hierzu Tim Klüssendorf.
Zur Stimmung, wenn wir viel über die Stimmung reden, dann hat es für mich auch was damit zu tun, diese Stimmung zu adressieren. Und ich finde einfach, wir könnten ein bisschen selbstbewusster sein. Wir haben unsere Aufgaben, lass uns sie anpacken. Lass uns auch schon das mitnehmen, was wir jetzt beschlossen haben, besser werden. Und dann habe ich auch Hoffnung, dass dieser Standort sich auch entwickeln kann und dass wir Wachstum auch erzeugen können. Aber wenn wir uns alle jeden Tag sagen, wie scheiße wir sind und dann noch nicht mal das mitnehmen, was wir jetzt schon beschlossen haben, Ich sehe es einfach, das hilft dann auch nicht weiter, weil es ist ganz viel Psychologie und da tun wir uns gerade auch keinen Gefallen damit. Das will ich, wie gesagt, ich will mich nicht rausreden oder das auch nicht schönreden, aber ich finde, das ist einfach ein Punkt, über den man auch mal reden muss.
Ja, gestatte mir da an der Stelle, dir höflich zu widersprechen. An dem Punkt, wo ich, also du hast ein paar Dinge gesagt, mit Marktwirtschaft ist dir wichtig. Auch das Anerkennen, dass wir mit globalen Wettbewerbern in einer technologischen Konkurrenz stehen. Dann hast du anekdotisch auf ein paar einzelne Firmen in Deutschland hingewiesen, die ja auch noch, oder Branchen, die Weltmarktführer gewesen sind, vielleicht auch in Zukunft noch sein werden. Wenn wir uns aber mal die Kernbranchen anschauen, Automobil, Chemie, Wohnen, alle drei dieser Kernindustrien, von denen die deutsche Wirtschaft zu ganz großen Teilen beim GDP abhängig sind, sind unter Dauerfeuer, was die globalen Wettbewerbssituationen angeht. Und eine Sache, die mir an dem Punkt ganz, ganz wichtig ist, um in dieser Bestandsaufnahme zu der Zeit, die Schwarz-Rot jetzt dran ist, auch nochmal zu machen. Ich habe manchmal, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen die Kritik, die ich nicht an dich richte, aber an die, die da gerade handeln, zu denen du gehörst, mir fehlt die Vision, die nach vorne hin gezeichnet wird. Die ist nicht da. Und ich bin jetzt ja jemand, der politisch leidenschaftlich da an der Seitenlinie steht und sagt, mach das doch jetzt gut. Ja? Wir haben doch alle die gleichen Interessen. Wir wollen, dass die Marktwirtschaft funktioniert. Wir wollen, dass Deutschland im globalen Wettbewerb auch in den Spitzenpositionen drin bleibt. Aber wo soll ich die Hoffnung momentan hernehmen? Alles, was bei mir ankommt, ist Streit. Man kann sich nicht vertrauen in der Koalition. Da hat die CDU einen Beitrag, da hat die SPD einen Beitrag. Aber das, was rüberkommt, das, was die Menschen, mein Gefühl, wahrnehmen im Land ist, da ist eine Instabilität bei unseren Institutionen da. Wir verlieren das Vertrauen, wir glauben nicht, dass Schwarz-Rot das hinkriegt und da ist ein Verdruss da. Ich glaube, wir verlieren gerade die breite Masse der Gesellschaft.
Ja, aber wie gewinnt man die zurück? Unter anderem dazu hat meine Kollegin Aleph Doğan mit Ricarda Lang gesprochen. Die ehemalige Grünen-Chefin sprach mit Aleph an Bord der Pioneer One in dieser Woche für eine Spezialfolge unseres Podcasts »Der achte Tag«. Die beiden sprachen über das schwindende Vertrauen in die Politik und mangelnde Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen.
Das ist ja ein selbstverstärkender Prozess. Je mehr die Menschen das Gefühl haben, die Parteien liefern es nicht mehr, desto weniger wollen sie mitmachen. Je weniger Leute mitmachen, desto weniger sind die Parteien auch repräsentativ. Ich glaube, um dem entgegenzuwirken, müssten zwei Sachen passieren. Das eine ist, dass wir schon neue Formate, neue Modelle ausprobieren sollten. Warum gehen nicht irgendwie Friedrich Merz und Lars Klingbeil, mieten sich ein Zirkuszelt und gehen damit in 40 Städte in diesem Land und laden da alle 15- bis 20-Jährigen ein und diskutieren mal mit denen darüber. Man macht es noch live bei Phoenix, man zeigt das in Schulklassen, man führt diese Debatte miteinander. Aber auch Bürgerräte sind zum Beispiel ein Modell als Ergänzung der repräsentativen Demokratie, wo man sagt, wir holen auch anders die Bürgerinnen und Bürger rein. Wir schaffen eine andere Form auch von gesellschaftlicher Debatte. Und wenn ich heute das mir anschaue, und ich habe das auch an mir selbst manchmal gemerkt, in der Ampelzeit, dann habe ich so das Gefühl, dass wir oft wie so ein Kaninchen vor der Schlange vor Umfragen sitzen. Ne? Und dann sind alle so, oh Gott, die gehen ein bisschen in die Richtung, die gehen ein bisschen in die Richtung, wir müssen dem so hinterherlaufen. Ne? Ängstliche Parteien, die können keine Meinung verändern. Weil am Ende lebt Politik auch von Emotionen, von Fantasie und auch ein bisschen von Vision.
Der österreichische Ökonom Josef Schumpeter begründete einst die Theorie der schöpferischen Zerstörung. Veraltete Industrien, überholte Geschäftsmodelle und unrentabel gewordene Märkte gehen zugrunde, sagt er, werden aber durch fortschrittlichere Technologien, durch zukunftsweisende Konzepte, ja und dann einfach bessere Produkte ersetzt. Das genau ist die schöpferische Zerstörung. Mit Blick auf die aktuellen wirtschaftlichen Prozesse haben unsere beiden Hausökonomen, die Professoren Lars Feld und Justus Haukapp, in ihrer aktuellen Podcast-Folge die Schumpetersche Theorie auf Deutschland angewendet. Und sie diagnostizieren erstmal akute Investitionsmüdigkeit.
Aber wir sehen tatsächlich nicht den Aufbau von Realkapital, also von neuen Produktionskapazitäten. Das ist ja das, was uns wirklich interessiert. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wer es diese Woche gesagt hat oder in der vergangenen. Der sagte, was wir sehen in Deutschland ist eigentlich kein Strukturwandel. Das wäre schön, wenn wir den hätten, den Strukturwandel, weil der Strukturwandel suggeriert, dass etwas Altes verschwindet und etwas Neues entsteht. Und wir sehen momentan nur, dass etwas Altes verschwindet. Wir sehen aber nicht, dass etwas Neues entsteht. Also dieser Wandel ist nicht da, sondern wir sehen nur ein Exodus. Und das ist wirklich sehr, sehr besorgniserregend.
Ja, es ist nicht die schöpferische Zerstörung, die man ansonsten erwarten würde, sondern es ist vor allen Dingen gegenwärtig die Zerstörung. Das Schöpferische fehlt.
Und so heißt denn auch passend dazu die aktuelle Feld- und Haukapp-Folge die unschöpferische Zerstörung. Das Gespräch über die Illusion vom Strukturwandel und den Unterschied zwischen echter Industriepolitik und ordnungspolitischer Mogelpackung. Moderiert das Ganze von meiner Kollegin Josie Müller. Sie finden diesen Podcast erhellenderweise auf thepioneer.de. Der Blick des Astrophysikers Heino Falke reicht zurück zum Ursprung von Raum, Zeit und Materie. Er hat als erster ein schwarzes Loch fotografiert. Im Podcast Der achte Tag spricht er mit Aleph Duan über Wissenschaft und Glaube, über Physik und Philosophie. Und ob es beim Urknall überhaupt geknallt hat.
Naja, ja und nein, man hat natürlich nichts gehört.
Warum nicht? Ja, weil es niemanden gab, der hätte hören können. Okay.
Ja. Aber tatsächlich ist am Ende natürlich ein riesen Gasball entstanden aus dem, was da geknallt hat. Und da gab es auch dichte Wellen. Und aus diesen dichten Wellen ist tatsächlich am Ende das Leben, beziehungsweise Galaxien sind daraus entstanden. Also ein bisschen knallartig war das schon. Mhm. Und wahrscheinlich hat es sogar zwei Knalle gegeben. Mhm. Am Anfang hat sich der Raum eigentlich ausgedehnt oder ein Quantenfeld. Das hat sich schlagartig, exponentiell innerhalb kürzester Zeit ausgedehnt. Und aus diesem Anschub, diesem knallenden Raum, ist sozusagen dann die Energie umgesetzt worden in Materie.
Das heißt, vorher gab es keine Materie.
Genau. Auch die Materie, die dann entstanden ist, war lichtähnlich. Weil es noch gar nicht...
Also nicht fassbar, sozusagen.
Es hat auch keine Masse. Die Masseartigkeit der Teilchen, die kam auch erst später. Das war sozusagen das berühmte Higgs-Teilchen. Ich weiß, da hat man schon mal von gehört. Mhm. Die letzte große Entdeckung der Teilchenphysik war das Higgs-Teilchen, weil das gibt uns allen Masse. Ja, wenn wir keine Masse hätten, würden wir wie Lichtteilchen, wie Geisterteilchen durch die Gegend schweben. Es würden uns gar nicht zusammenziehen zu irgendwelchen Materiewolken oder Menschen oder so.
Aber lassen Sie uns nochmal versuchen, den Urknall zu verstehen. Ja. Oder zumindest versuchen, dass ich ihn verstehe. Ich gehe davon aus, dass Sie ihn einigermaßen schon verstanden haben.
Nee, eigentlich haben wir ihn alle nicht verstanden.
Heino Falke kokettiert hier ein wenig. Es folgt noch die entsprechende Erklärung. Doch tatsächlich sagt er auch, es gibt Grenzen der Erkenntnisfähigkeit. Je genauer wir hinschauen, desto klarer sehen wir, wie wenig wir eigentlich verstehen. Ich hoffe, Sie haben heute klare Sicht auf Ihren prall gefüllten Nikolausstiefel. Der heilige Nikolaus steht ja für viele Dinge, zum Beispiel Barmherzigkeit, Großzügigkeit, aber eben auch für die Freude am Schenken, besonders jetzt in der Adventszeit. Und genau deshalb haben wir eine Überraschung für Sie, eine Pioneer-Geschenkbox zum Weiterverschenken an Familie, Freunde, Menschen, die The Pioneer vielleicht noch gar nicht kennen. Gefüllt ist diese Box mit allem, was uns ausmacht. Mit Erkenntnisgewinn, mit Dialogen, Perspektivwechsel und auch mit Begegnungen. Ganz konkret eine Pioneer-Mitgliedschaft für 12 Monate. Mein neues Buch Systemversagen plus 2 Tickets für unsere Live-Veranstaltung. Wir sehen uns. Auch diesen Link im Übrigen finden Sie in den Shownotes, wie für alle Podcasts, die wir hier heute vorgestellt haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie ein schönes Adventswochenende. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.